Ja, ich grüße euch herzlich an diesem schönen Sonntagmorgen und möchte mal mit einer kurzen Geschichte beginnen. Ein junger Mann sitzt in Amsterdam auf einer Bank mit einer Bibel auf dem Schoß. Er liest sie mit größter Aufmerksamkeit. Ab und zu ruft er dabei laut aus: Halleluja, Gott ist gut und preist den Herrn. Über diese ungewohnte Szene staunt ein junger, dynamischer Theologe, der zu eben dieser Zeit zu einem Kongress historisch-kritischer Bibelauslegung in dem Ort weilt. Natürlich kennt dieser junge Menschenfreund alle sektiererischen Richtungen ekstatischen Christentums und denkt sich, dass er doch diese Gelegenheit beim Schopfe packen sollte, der Verwirrung Einhalt zu gebieten. Und so setzt er sich milde zu jenem jungen Mann und befragt ihn, was denn Grund seiner freudigen Ausbrüche sei. Ja, sagt dieser darauf, ich lese gerade in der Bibel. Da dies für unseren Bibelprofi gerade kein Grund für solchen Überschwang ist, bemüht er sich redlich sanft, dem tieferen Grund nachzuspüren. Und so erfährt er nach einigen Halleluja und Gott ist gut, dass der junge Mann gerade über Mose liest. Gott tut ein Wunder nach dem anderen. Da hat dieser herrliche Gott das Rote Meer geteilt und das ganze israelische Volk konnte sicher hindurch auf der Flucht vor den Ägyptern. Nun wäre unser Theologe kein Freund der Menschen, wenn er nicht auch diesem verwirrten Jugendlichen auf den rechten Weg helfen könnte. Denn Wunder kann man heute natürlich erklären. Und so zitiert er Quelle um Quelle wissenschaftlicher Arbeiten und beweist ihm wortgewandt, dass alle Wissenschaft zeigt, dass das Rote Meer damals nicht mehr als eine 7 Zentimeter tiefe Pfütze war. Und der Junge ist tatsächlich heilsam berührt. Kein Halleluja kommt mehr über seinen Mund. Mit langem Gesicht dankt er seinem aufklärerischen Wohltäter und starrt leer auf seine Bibel. Unser Theologe dagegen setzt beschwingt seinen Weg fort, wieder eine gute Tat getan, eine Schlacht gewonnen. Doch er kommt nicht weit. Kaum langt er an der nächsten Ecke an, da hört er von hinten den jungen Mann wieder. Lauter und überschwänglicher als zuvor klingt sein Halleluja durch die Straße. Über so viel Unverstand gerät unser Theologe in Rage, stürmt zurück und fährt ihn an, was denn nun schon wieder Grund seiner Begeisterung sei. Es dauert ein paar Halleluja, diesmal sogar mehr als beim letzten Mal, bis der Theologe erfährt, was denn nun geschehen ist. Ich habe weitergelesen, sagt der junge Mann ganz euphorisch. Gott hat ein noch viel größeres Wunder getan. Er hat das gesamte ägyptische Kriegsheer in einer 7 Zentimeter tiefen Pfütze ertrinken lassen. Ja, so unterschiedlich kann man Dinge sehen. Dem einen ist alles natürlich erklärbar, dem anderen sind es Wunder. Und um unterschiedliche Wahrnehmungen soll es auch heute mal gehen, bei dem, was Gott uns sagen will heute, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und zwar berichtet uns die Bibel von einer Situation auf dem Weg des Volkes Israel von Ägypten nach Kanaan. Und wollen wir gemeinsam lesen. Ja, wer eine Bibel hat, lade ich gern dazu ein. Einen Text, eine Stelle aus dem 4. Mose 13. Erstmal die Verse 1 bis 3. 4. Mose 13, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Mose: Sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Und Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er in der Wüste Paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Diese Geschichte von den 12 Kundschaftern, um die es hier geht, ist ja relativ bekannt. Und wir finden das Volk Gottes, Israel, hier an einem ganz entscheidenden Punkt seiner Wanderschaft. Sie waren ungefähr 40 Jahre unterwegs oder insgesamt 40 Jahre unterwegs, von der Flucht aus Ägypten bis zu ihrer Ankunft im verheißenen Land. Das war eine lange Zeit, eine Generation nach der damaligen Rechnung. Aber in der Situation, in der wir Israel hier vorfinden, war das Ziel noch lange nicht erreicht. Sie befinden sich in einem Zwischenabschnitt. Und das Volk Israel ist mit dieser Wanderschaft, ist mir immer ein Vorbild auch für das Volk Gottes heute. Auch wir sind auf einem Weg von der Befreiung aus der Sklaverei, der Sünde, hin zum verheißenen Ziel, nämlich der Vollendung, wenn Gott kommt und sein Reich errichtet und wir bei ihm sein werden. Auch das ist ja noch nicht da, wir sind nur auf dem Weg dahin. Und so ist die Situation vergleichbar mit dem ziehenden Volk durch die Wüste. Von ziehen kann ja allerdings keine Rede sein. Ja, wir finden das Volk Israel hier im Stillstand wieder. Gott hatte das Volk befreit von seinen Unterdrückern. Das war noch nicht so lange her, ungefähr 2 Jahre. Und das war äußerst spektakulär. Der Pharao wollte sein Anrecht auf das Volk keineswegs freiwillig aufgeben. Er sträubte sich bis zum Äußersten und erst das machtvolle Eingreifen Gottes, die 10 Plagen, erinnert euch vielleicht, zerbrach dann diese Bindung. Und Gott befreite Israel nicht nur, ja, sagt, ihr könnt nur machen, was ihr wollt, ihr seid frei, sondern er gab ihnen ein neues Ziel. Sie bekamen das Versprechen von Land, in dem Milch und Honig fließt. Dahin will Gott sie führen. Das war ein mächtiger Impuls. Und als die Macht des Pharao endlich zerbrochen war, da blieb keiner zurück. Jeder wollte dabei sein, diese Chance ergreifen. Sie hörten auf Gott, sie taten, was er sagte, und sie zogen mit Begeisterung los. Mich erinnert das an die Umkehr unseres Lebens, ja, jedes persönlichen Lebens, die unser Ja für Jesus einleitete. Wir waren ja auch Sklaven, Sklaven der Sünde. Unser Leben war gekettet an falsche Werte, an Verhaltens- und Denkmuster, durch die der Gegenspieler Gottes sein Anrecht auf uns hatte, so wie Pharao an Israel. Wir wären aus eigener Kraft nie davon losgekommen. Aber Gott zerbrach diese Macht dieser Bindung und er setzte uns frei. Und Gott bestätigte dieses neue Leben, das er uns damit gegeben hat, durch seine Gegenwart und seine Gaben. Und waren wir da nicht begeistert von ihm, als wir das kennengelernt haben, als wir ein neues Leben bekommen haben? Waren wir da nicht begeistert? Waren wir da nicht für ihn da? Hätten wir nicht Bäume ausreißen können für ihn, wenn er das gewollt hätte? Die Frage, ist das noch so? Warum verebbt das? Wo ist das hin? Ja, dieser Impuls, den Gott so mächtig in unser Leben einmal gesetzt hat. Und auch hier können wir uns gut im Volk Israel wiederfinden. Ja, in dieser Geschichte, sie waren noch gar nicht lange gegangen. Wie gesagt, von den 40 Jahren waren erst 2 vorbei. Da wurde es für einige schon zu beschwerlich. Der Weg war zu lang, die Luft war zu staubig, die Verpflegung war zu knapp. Manche hatten in ihrer Begeisterung offensichtlich übersehen, dass ein Leben auf Gottes Ziel hin kein Kurzstreckensprint ist, sondern ein Marathon. Ein langer Lauf. Und beim Marathon ist es ja so, dass da von Zeit zu Zeit Verpflegungsstationen sind, Verpflegungspunkte an der Strecke. Und wenn ein Läufer sich nicht dort mit neuer Energie versorgt, sondern meint, die ganze Strecke aus eigener Kraft laufen zu können, dann wird er zusammenbrechen, das wird er nicht schaffen. Er wird das Ziel nicht erreichen. Und so kann man das auch mit unserem geistlichen Leben, unserem geistlichen Lauf sehen. Wir müssen bei Gott immer wieder auftanken. Bei ihm Kraft schöpfen, bei ihm neue Impulse bekommen. Und Gott hat es bei der Wüstenwanderung Israels immer wieder getan, solche Impulse gesetzt. Die Rettung durch das Rote Meer, die Versorgung mit dem Manna, ja, mit dem Brot vom Himmel, mit den Wachteln, was auch immer, Wasser aus dem Stein. Und er hat es ja nicht ungefragt gemacht. Ja, das Volk hatte zwar Gott nicht immer im Blick, sondern hat Mose oft angemault. Aber Mose hat Gott gebeten, er hat für das Volk vor Gott gestanden, ist dafür eingetreten und dann hat Gott gegeben. Wir brauchen heute keinen Mose mehr, wir können selber mit Gott reden, das ist unser Vorteil. Wir dürfen selbst zu Gott kommen und ihm um diese Überwinderkraft bitten, um diese Impulse, die wir im Leben brauchen. Die Frage ist, tun wir das? Gehen wir dahin? Ich möchte uns auf diese Gesetzmäßigkeit hinweisen, ja, dass Gott Impulse gibt und wir sie aufnehmen müssen, weil wir Israel in unserem gelesenen Text in einer Stagnationsphase sehen, einer Phase des Stillstands. Sicher, sie waren theoretisch auf dem Weg ins gelobte Land. Das stand zumindest so über dem Zug, ja, von Israel ins gelobte Land. Wir sind unterwegs. Aber wenn wir einmal so diese Kapitel, Kapitel 11 und 12 vor unserem Text ansehen, dann lesen wir in dieser ganzen Zeit nichts von auch nur einem Meter Raumgewinn. Es passierte einfach nichts. Sie lagerten ewig an ein und derselben Stelle und es ging nicht vorwärts. Wir wissen, dass die Israeliten diese 40 Jahre nicht durchgängig marschierten. Manchmal blieben sie jahrelang an einer Stelle. Und das ist doch nicht das, was Gott von ihnen wollte. Sie sollten Land einnehmen, das war ihr Auftrag. Und was taten sie stattdessen? Wenn man mal in diese Kapitel schaut, sie murrten gegen Gott, Mose. Ihnen passte die Volksverwaltung nicht, das Essen war zu wenig, es war zu schlecht. Und deshalb kam es oft zum Aufstand. Und so, und der Oberhammer war dann, dass Miriam und Aaron gegen Mose integrierten, also Rebellion. Und statt also den Feinden Gottes Land abzunehmen, da reiben sie sich gegenseitig auf. Kommt euch das bekannt vor? Also mich erinnert das immer ein bisschen an Gemeindeleben pur. Ja, wer seinen Auftrag von Gott nicht lebt, nämlich Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen und Herzen, sprich also Land einzunehmen, der reibt sich untereinander auf. Da wird über Zeiten, da wird über Worte, über Verhaltensformen gestritten. Da ist man verletzt und schafft es nicht, sich zu vergeben. Der Impuls Gottes ist verpufft und wir beschäftigen uns nur noch mit uns selbst. Und so spricht Gott hier in genauso eine Situation hinein, in diesem Volk Israel, in dem er Mose den Auftrag gibt, Kundschafter zu senden. Warum macht er das? Weil er Israel einen neuen Impuls setzen will. Das Volk beschäftigt sich nur mit sich selbst und hat überhaupt keine Beziehung mehr zu dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Die Vision des Landes, ja, das er ihnen geben will, in dem Milch und Honig fließt, die Gott in ihr Leben gegeben hat, das haben sie verloren. Diese Vision ist verschwunden, sie spielt keine Rolle mehr. Und wenn sie selber diesen Drang gehabt hätten, sagen wir, ne, wir haben da einen Auftrag, dann dorthin zu gehen, dann hätten sie von sich aus ja, schon mal geschaut und sich über das neue Land informiert. So muss es Gott anweisen. Das ist euer Auftrag, kümmert euch darum. Stillstandszeiten, Stagnationen im geistlichen Leben kommen immer daher, dass die Vision Gottes in meinem Leben keine Rolle mehr spielt. Gott möchte uns in sein Reich führen, ins ewige Leben hineinführen. Er kommt wieder und wir werden sehen, was wir geglaubt haben. Wer diese Hoffnung, wer diese Vision lebt, der muss nicht angetrieben werden, diese Hoffnung weiterzugeben. Aber leider geschieht es auch bei uns, so wie bei Israel. Wir leben dann irgendwann nur noch uns selber, die Vision ist verloren gegangen. Gott möchte aber, dass wir da rauskommen, dass wir da wieder neu hineinkommen in diese Vision und deswegen setzt er neue Impulse. Und Mose nimmt diesen Impuls auf, so lesen wir es ja hier. Er lässt sich wieder von Gott ansprechen. Vielleicht hat er selber gelitten unter der Bewegungslosigkeit des Volkes Gottes. Aber ihm fehlte eine Zeit lang wohl auch so der eigene Blick auf das Ziel Gottes. Trägheit ist nicht nur eine Gefahr für das Volk, auch die Leitung kann davon betroffen sein. Und obwohl Mose die Strukturen geändert hatte, er hatte ja 70 Älteste damit gerufen, hat sich das nicht vor Stillstand bewahrt. Aber Gott fängt ganz neu mit ihnen an. Das ist die Hoffnung, die immer wieder da ist. Gott vergisst nicht, Gott verwirft nicht, er geht dem nach und so auch hier. Und einer muss diesen Impuls aufnehmen, sich von der Vision neu beleben zu lassen. Ja, und so macht das also Mose. Seine Aufgabe ist es, andere mitzunehmen und Menschen zu rufen. Und so tut er das hier mit den Kundschaftern. Und das Interessante ist, wir lesen hier diese Namen der Kundschafter ab Vers 4, wer seine Bibel vor sich hat. Ja, die sind alle aufgelistet mit Namen und wo sie hingehören. Sie waren Gott so wichtig, dass sie namentlich in seinem Wort angeführt sind. Den Auftrag Gottes zu leben, die Vision Gottes über das eigene Leben zu stellen, macht den Unterschied aus zwischen Vergänglichkeit und ewigem Leben. Die Namen derer, die also gehorsam sind und losgehen, sind genannt vor Gottes Thron. Und so gehen diese Kundschafter los. Der Auftrag Gottes, sein Ziel, bringt sie wieder in Bewegung. Ja, sie hätten auch ablehnen können und sagen, das ist mir zu anstrengend, sich zufrieden geben mit dem, was ist. Wir leben doch gut hier. Warum also weiterziehen, wenn es so gut geht? Haben wir alles gehabt. Und die Frage auch an uns ist, was reißt uns heraus aus der Bequemlichkeit? Da muss man schon nochmal nachfragen. Gottes Auftrag an Israel war es ja nicht, ein tolles Wüstenlager einzurichten, mit Spiel und Spaß für alle. Das war nicht der Auftrag an Israel. Sie sollten Land einnehmen. Und Gottes Auftrag an uns ist es nicht, eine Gemeinde zu schaffen und eine Gemeinde zu bauen, in der sich alle irgendwie wohlfühlen und es sich bequem machen, in der für alle gesorgt ist und wo jede Befindlichkeit bedient wird. Gottes Auftrag an uns heute ist, an die Hecken und Zäune zu gehen, so das Zitat Jesu, und zu sehen, wer sich zum Fest Gottes einladen lässt. Das ist unser Auftrag. Unser Ziel ist es selbst und mit vielen anderen in der neuen Welt Gottes anzukommen. Und diese Vision gibt Gott damals wie heute auch in schwierigen Zeiten in sein Volk, in seine Gemeinde hinein. Und Einzelne erkennen das, lassen sich da herausrufen aus diesem Stillstand, im Idealfall sind es die Leiter, auch nicht immer. Und sie haben den Auftrag, andere anzustecken, mitzunehmen, neu zu motivieren. Das geht nicht immer reibungslos, denn Gottes Vision zu folgen ist nicht immer einfach. Und das mussten auch die Israeliten damals erkennen. Ja, die Kundschafter gehen also los und sind dann 40 Tage dann in Kanaan unterwegs. Und sie sehen, Gott hat nicht zu viel versprochen. Dieses verheißene Land strotzt vor Fruchtbarkeit und Fülle. Riesige Trauben, ja, Granatäpfel und Feigen sammeln sie und bringen sie zurück. Manch hat vielleicht das Bild noch vor Augen, ja, wo zwei Mann dann so einen Stock tragen mit so einer riesigen Weintraube. Und das Volk ist begeistert. Ja. Wenn es so aussieht, dann wollen sie da natürlich hin. Das ist gut. Ja. Allerdings gibt es einen Haken bei der Sache. Dort sind schon welche. Das Land ist nicht unbewohnt, ja, sondern da sind Menschen, die das gern behalten wollen. Und mit denen müssen sie sich auseinandersetzen. Das steht vor ihnen. Und das ging ihnen zu weit. Sofort springt die Begeisterung auf Null. Schwierigkeiten und Mühe hatten sie nicht erwartet. Das können sie nicht gebrauchen. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorgestellt haben, diese Einnahme des Landes. Ja, ob ihnen das alles in Schoß fällt, ob das alles ganz einfach ist. Und wir lernen daraus, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann heißt das nicht, dass das immer alles von alleine läuft. Oft ist es sogar so, dass Gott uns erst an unsere Grenzen kommen lässt, ja, bis er übernatürlich eingreift, dass wir erst erkennen und akzeptieren müssen, dass wir es alleine nicht schaffen, dass wir Gott brauchen, bis er dann auch eingreift. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wie reagieren wir auf den Auftrag Gottes, gehen wir ihn an? Ja, seine Vision für unser Leben, begeistert uns das oder erschreckt uns das? Beides sehen wir ja bei den Kundschaftern. 10 von ihnen sind da nicht sehr hilfreich. Ja, sie haben dann nur noch Augen für die Gefahren. Ja, wir sahen Riesen und in ihren Augen waren wir wie Heuschrecken. Da hat die Angst irgendwie eine Lupe vors Auge gedrückt. Also gegen die Gefahren auf der einen Seite und sich selber auf der anderen Seite. Ne? Große Riesen, kleine Kraft. Die Probleme werden also als riesengroß erkannt und Gottes Willen daneben wird unwichtig. Und auch wir haben ja manchmal solche Argumente, dass wir sagen, das ist ja harter Boden hier, es ist peinlich von Jesus zu erzählen, was sollen die denken von mir, die denken, ich bin ein bisschen minder bemittelt. Ja, die hören doch sowieso nicht zu, es interessiert niemanden. Auch wir haben solche Riesen. Und die Schwierigkeiten sind ja auch nicht zu verleugnen und wer Gottes Auftrag ernst nimmt, der wird kämpfen müssen. Oft zuerst mit sich selber, sich zu überwinden und dann auch mit sichtbaren und unsichtbaren Kräften und Gewalten dieser Welt. Da müssen wir uns gar nichts vormachen, das sehen wir an Israel und das sagt uns die Erfahrung. Was ist uns aber wichtig und auf was schauen wir? Das ist die Frage, die ja diese Geschichte auch an uns stellt. Es gab ja innerhalb dieser Kundschaftergruppe, dieser 12 Leute, gab es ja einen wesentlichen Unterschied. Die einen, die 10, die sahen also gebannt auf die Probleme, auf die Riesen, und auf sich die Heuschrecken und sagten, unmöglich, das können wir nicht. Und die anderen 2, die sahen auf den Auftrag Gottes und darauf, dass seine Hilfe ja da ist, dass er mitgeht, dass er es versprochen hat. Und so steht dann im Kapitel 14 hier im 4. Mose, und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Die Frage uns ist, welche Sicht haben wir heute auf das Land, das wir einnehmen, auf die Menschen um uns herum? Lähmen uns die Schwierigkeiten, so wie die Zehenkundschaft, das hat sonst sowieso keinen Sinn. Lasst uns doch hier schön in der Wüste bleiben, ja, hier machen wir es uns schön. Oder gehen wir im Vertrauen auf Gottes Kraft los, so wie das die beiden, Kaleb und Josua, sagen. Ne? Da Gott hat sie uns in die Hand gegeben. Gott ist mit uns und Gott ist stärker. Und wenn wir Gottes Ziel erreichen wollen, seinen Auftrag erfüllen wollen, am Ziel ankommen wollen, dann gibt es nur die zweite Möglichkeit. Es ist tragisch zu beobachten in dieser Geschichte, dass die 10 Kundschafter, die ja von Gott berufen waren, die losgesandt sind, die beauftragt waren, die sich aber von den Schwierigkeiten leiten ließen, die keinen Gehorsam und kein Vertrauen hatten, dass die keine Zukunft hatten. Sie starben vor dem Herrn durch eine Plage, alle die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zu murren verleitet hatten, dadurch, dass sie über das Land ein böses Gerücht aufbrachten. Aber Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben am Leben von den Männern, die gegangen waren, um das Land zu erkunden. Auf was schaue ich? Auf meinen Auftrag, auf die Kraft Gottes vertraue ich? Oder ist mir alles zu schwierig? Sind die Schwierigkeiten zu groß? Darum entscheidet sich unsere Zukunft. Wer gehorsam ist, wer geht, hat Zukunft. Und wer sich Gott verweigert, der wird nicht ankommen. Und Gott nimmt uns hinein in seinen Auftrag, auch uns heute. Und das ist sicher verbunden mit Kämpfen, mit Schwierigkeiten. Aber es lohnt sich. Wir sind nicht alleine. Ja, auch Kaleb spricht ja davon, dass Gott mitgeht, dass er es versprochen hat, dass er dabei ist. Und das gilt auch heute noch. Gott verspricht uns ein lohnendes Ziel und er steht zu seinem Wort und er steht für dieses Wort ein. Wenn wir losgehen, unsere Zukunft ist es nicht, bequem im Lager sitzen zu bleiben, es uns gut gehen zu lassen, sondern für den Herrn zu siegen, auszuziehen, ja, Menschen von ihm zu erzählen, von der Rettung, die möglich ist. Da muss man vielleicht manchmal etwas Liebgewordenes im Lager zurücklassen, weil das hinderlich ist, das mag sein, aber Gott gibt uns immer viel mehr. Das ist sein Versprechen, Gott gibt uns mehr. Und so stelle ich die Frage nochmal vom Anfang, von der Geschichte her, welche Wahrnehmung haben wir? Wenn wir jetzt schauen in die nächste Woche, ja, mit den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind das Riesen, ja, wo wir uns schön zurückhalten und wir sagen, da setze ich mich hin, da sage ich lieber gar nichts, ne? Ich bleibe schön in meinem Bereich. Oder habe ich das Vertrauen, Gott zu sagen, meine Aufgabe ist es, ihnen von Jesus zu erzählen. Ja, darauf liegt die Verheißung, das Versprechen, dass wir es erleben werden, dass Menschen gerettet werden. Und vertrauen wir, gehen wir gehorsam los. Ich möchte mit uns zum Schluss beten. Ich denke, wir haben eine Menge Anlass dazu. Lieber Herr, hab Dank, dass du uns gerufen hast, auch in deinen Dienst, in deine Aufgabe hinein, dass du uns eine Vision für unser Leben gegeben hast, nämlich, dass du uns ewiges Leben schenken willst, dass du uns hineinnimmst, auch in dein ewiges Reich, in deine Gegenwart, dass wir vertrauen dürfen. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns den Blick dafür öffnest, dass unser Blick nicht geprägt ist von Schwierigkeiten und von Kampf und von Angst, sondern dass wir Vertrauen empfangen, dass wir sehen, dass du größer bist, dass wir das einordnen können, all das, was auf uns zukommt. Und so wollen wir dich bitten, um Mut loszugehen, unseren Auftrag anzugehen, auf dich zu setzen, mit dir loszugehen. Und gib uns auch die Kraft, durchzuhalten. Herr, es ist ein Stück Weg und wir können das Stück, was wir übersehen, wissen wir, dass wir es nur schaffen, wenn wir deine Kraft haben, wenn wir mit dir da durchgehen. Herr, und so halt uns an dir und gib uns die Freude an dir, an deiner Gegenwart, das Wissen, du bist da, wir sind nicht alleine, sondern wir sind unter deiner Hand. Hab Dank, dass wir das wissen dürfen, dass du uns das zusagst. Herr, wir wollen auf dich schauen, vor dessen Angesicht alles andere klein ist und deine Kraft, die unser Leben auch zum Überwindern macht. Hab Dank dafür. Amen.